Deutsche Welle. Glaubenssachen.
Willkommen, am Mikrofon begleitet Sie Klaus Krämer. Immer mehr Verstorbene werden in Deutschland anonym bestattet. Für Angehörige oft ein Problem, denn es steht fest,
dass es vielen Menschen, auch jüngeren Menschen, wichtig ist, dass sie einen Ort haben, wo sie hingehen können.
Demnach braucht Trauer also einen Ort. Wir beschäftigen uns mit dem Trend zur anonymen Bestattung. Mit Blick auf Armenbegräbnisse in manchen Kommunen geschieht die jedoch so kostengünstig wie möglich.
Wenn genug Urnen beisammen sind, dann wird eine Rinne mit dem Bagger gegraben und das war's.
In Göttingen gibt es Menschen, die sich gegen ein solches Verscharren wehren. Mehr dazu gegen Ende der Sendung. Zuvor berichten wir über Religiöses im Film auf der Berlinale und den 80. Geburtstag von Radio Vatikan. Zuerst aber geht es um die, Achtung, schweres Wort, Präimplantationsdiagnostik. Kurz PID. In diesem Frühjahr entscheidet der Deutsche Bundestag über dieses umstrittene Verfahren. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob es künftig unter bestimmten Bedingungen erlaubt sein soll, einen Embryo gentechnisch auf mögliche Krankheiten untersuchen zu lassen. Drei Entwürfe werden diskutiert. Ein eindeutiges Nein zur PID, ein Nein mit wenigen Ausnahmen und ein Nein mit Ausnahmen bei schwerwiegenden genetisch bedingten Erkrankungen. Am vergangenen Dienstag hat sich der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland positioniert. Die EKD vertritt in dieser Sache jedoch keine einheitliche Meinung. Michael Hollenbach berichtet.
Im Prinzip nein. So lässt sich der Beschluss des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zusammenfassen. Betont wird die grundsätzlich ablehnende Haltung gegenüber der Präimplantationsdiagnostik, die Protestanten bislang schon eingenommen haben. Allerdings nennt der Ratsvorsitzende der EKD, der rheinische Präses Nikolaus Schneider, eine Ausnahme.
Gibt es eine Situation von Menschen, bei denen wir sagen, da können wir nicht einfach so dran vorbeigehen? Und das ist das Leid von Ehepaaren, die einen tiefen Kinderwunsch haben, die aber die Erfahrung machen, die werdenden Kinder werden totgeboren oder die Mutter kann die Leibesfrucht nicht halten.
Das bedeutet für Frauen, die aufgrund genetisch bedingter Erkrankungen Tod oder Fehlgeburten durchleiden mussten, sollte eine PID erlaubt werden. Es gehe dabei aber nicht um die Frage einer möglichen Behinderung, betont Nikolaus Schneider.
Da geht es darum, welche befruchtete Eizelle ist mit Wahrscheinlichkeit lebensfähig und welche wird eh absterben. Wir haben gesagt, für diese Fragestellung soll eine Untersuchung möglich sein.
Der Beschluss des EKD-Rates ist allerdings doppeldeutig. Einerseits heißt es, der Rat bleibe dabei, dass die PID verboten werden soll. Andererseits gibt er zu bedenken, ob eine Zulassung der PID mit dem Ziel verantwortbar sei, lebensfähige Embryonen zu identifizieren. Der bayerische Landesbischof Johannes Friedrich, ein entschiedener Gegner der PID, nennt diesen Kompromiss eine gute evangelische Art, mit ethischen Konflikten umzugehen. Die Entschließung bietet also sowohl prinzipiellen Gegnern wie der Vorsitzenden der EKD-Synode Katrin Göring-Eckardt als auch Befürwortern wie Nikolaus Schneider die Möglichkeit, sich inhaltlich darin wiederzufinden. Der EKD-Ratsvorsitzende verteidigt den Beschluss.
Das ist natürlich kein Formelkompromiss, weil es ja nun wirklich gute Argumente für die eine wie für die andere Haltung gibt. Und es gibt Situationen, wo sie die Spannung zwischen solchen Argumentationsfiguren einfach nicht aufheben können.
Nikolaus Schneider sieht einen grundsätzlichen Unterschied zu jenem Gesetzentwurf, der die Präimplantationsdiagnostik zulassen will, nämlich bei Paaren, die unter einer Erbkrankheit leiden und für deren Kinder eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, schwerwiegende Erbkrankheiten zu bekommen. Das sei eine Selektion.
Der Unterschied zur Selektion ist, dass wir nicht mehr entscheiden, mehr oder weniger lebenswert. Es ist ein prinzipieller Unterschied, Lebensfähigkeit oder Nicht-Lebensfähigkeit zu mehr oder weniger lebenswert. Und auf diesen prinzipiellen Unterschied legen wir Wert.
Wenn der Vatikan seine Haltung zu gesellschaftlichen und religiösen Themen öffentlich macht, dann geschieht das häufig über Ätherwellen. Vor 80 Jahren, im Februar 1931, sendete Radio Vatikan erstmals und ist damit eine der ältesten Rundfunkanstalten überhaupt. Die Stimme, die damals aus dem Himmel kam, war allerdings nicht Gottes Stimme, sondern die von Papst Pius dem 11. Bis heute ist der Sender ein kaum wegzudenken des Sprachrohr der katholischen Kirche. Stefan Tröntle über einen Dinosaurier der elektronischen Medienwelt.
Es klingt fast ein bisschen nach dem alten Erkennungssignal der Deutschen Welle, das Pausenzeichen von Radio Vatikan, das immer dann zu hören ist, wenn die Kurzwellenantenne neu ausgerichtet wird. 80 Jahre ist es her, dass Pius der 11. um genau 16.48 Uhr als erster Papst der Kirchengeschichte in ein Radiomikrofon sprach, auf Lateinisch übrigens. Aufgebaut hatte die Sendeanlagen der italienische Erfinder des Radios, Guglielmo Marconi, persönlich. Und Radio wurde sehr schnell zu dem Kommunikationsmedium Nummer 1. Die bedeutendste Rolle hatte Radio Vatikan vor allem während des Zweiten Weltkriegs. Der Leiter des Senders, Papstsprecher Federico Lombardi.
Ich glaube, dass in der Reihe von den wichtigsten Diensten von Radio Vatikan waren die Rundfunkmessage von den Päpsten während des Krieges. Ich glaube, dass die Rundfunkmessage von Pius der 12. waren wirklich fundamental.
Nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la guerra.
Nichts ist mit dem Frieden verloren, aber alles mit dem Krieg, so Pius der 12. 1939. Die ersten deutschen Sendungen kamen erst später, sagt Pater Hagenkort, der Chef der deutschen Abteilung. Radio Vatikan strahlte damals sogar Sondersendungen mit Suchmeldungen aus.
Nach dem Krieg hat das eine große Rolle gespielt. 1948 gab es offiziell die erste deutschsprachige Redaktion bei Radio Vatikan, aber davor hat es auch schon Sendungen auf Deutsch gegeben.
Immer mehr Sprachen kamen dazu. Grund dafür war auch der Kalte Krieg. Der Papstsender war damals für gläubige Hörer ohne Zugang zu freien Medien die einzige Möglichkeit, Kontakt mit Rom zu halten. Inzwischen sendet Radio Vatikan übrigens in 48 Sprachen.
Radio Vatikanski. Vatikan,
buono di in Tamil, vuoi però. Via satellite para todo Brasil.
Mistu Eliasu al Messiah.
Radio Vaticana en Esperanto.
Auf Lateinisch laufen bei Radio Vatikan übrigens nur geistliche Programme und Segen. Die gelten auch, wenn man nicht auf dem Petersplatz steht.
Ja, Ubi et Orbi ist ja auch eine Absolution. Das ist ja auch eine Sündenvergebung damit verbunden. Das sind ja Fragen, die kommen erst auf, wenn man ein Medium einsetzt. Also wenn der Segen oder die Absolution nicht direkt, sondern über ein Medium, Radio, Fernsehen, Internet, gespendet wird. Man hat sich darauf geeinigt, auch theologisch, wenn es live ist und direkt. Selbst wenn diese 2-3 Sekunden Digitalverzögerung mit drin sind, dann gilt's, sobald man es aufzeichnet, gilt's nicht mehr.
Heute arbeiten etwas mehr als 300 Mitarbeiter für die Stimme des Papstes und viele Journalisten haben hier ihre Ausbildung begonnen. Ein prominentes Beispiel.
Ich weiß, dass zu den ersten Praktikantinnen und Praktikanten, die wir hatten, die Bettina Schausten gehörte, die jetzt im ZDF in Berlin im Hauptstadtstudio sitzt.
Auch sie gehörte zu dem Team, das senderintern als eher unbequem gilt. Das hat damit zu tun, erklärt Pater Hagenkort, dass die deutsche Redaktion die Situation der Kirche in Deutschland abbildet und über Themen wie Schwangerenkonfliktberatung oder jetzt aktuell die Forderung der Theologen zur Abschaffung des Zölibats berichtet.
Und da wir solche Themen behandeln und das auch aufgreifen, gelten wir, ja, also Anarchisten gilt nicht so richtig, aber als ein bisschen anders als die anderen.
Trotzdem sind natürlich alle Redaktionen an die Vorgaben der Kirche gebunden, denn Radio Vatikan ist auch nach 80 Jahren die Stimme des Papstes.
Und die Stimme eines katholischen deutschen Bischofs hören Sie jetzt in der Reihe Glauben direkt, erzählt der Osnabrücker Oberhirte Franz Josef Bode, woran er glaubt.
Ich glaube daran, dass es einen personalen Gott gibt, der nicht in der Ferne des Himmels bleibt, sondern in Jesus Christus zu uns gekommen ist als Mensch. Und dann aber wiederum auch nicht wieder im Himmel verschwindet, sondern im Heiligen Geist unter uns gegenwärtig bleibt. Und das ist für mich so eine Grundsignatur meines Glaubens, dass es einen gibt, der größer ist als wir alle, dass es einen gibt, der ganz einer von uns geworden ist und dass einer ist, der die Gemeinschaft unter uns stiftet. Und der Glaube erspart uns nicht und bewahrt uns nicht vor Problemen, aber er schenkt uns Kraft, sich darin zu bewähren. Und das spüre ich schon.
Der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode in Glauben direkt. Sie hören Glaubenssachen, das Religionsmagazin der Deutschen Welle. Wieder einmal hat man's erlebt. Ein Filmfestival wie die Berlinale lebt vom Glamour, von Stars, vom Funkeln der Oberfläche. Es feiert die Freuden des Lebens. Doch auch das diesjährige Festival hatte andere Seiten. Filme, die tiefe Eindrücke hinterlassen und Menschen vermutlich auch dann noch im Nachdenken gefangen halten, wenn die Scheinwerfer und Projektoren längst ausgeschaltet sind. Kirsten Dietrich hat bei dieser Berlinale Filme gesehen, die vom Tod erzählen und dabei das Leben feiern.
In Tschetschenien sind die Lebenden wie tot und wo die Toten sind, weiß niemand so genau. Über mehrere Jahre ist der junge litauische Filmemacher Mantas Kvedaravicius dem Schicksal von sogenannten Verschwundenen nachgegangen. Männer meist, die irgendwann einfach weg waren. Ein paar Männer in der schwarzen Uniform der russischen Zentralregierung hat man manchmal zuletzt mit ihnen gesehen. Manchmal gab es ein letztes Telefonat, danach nichts. Die Männer bleiben verschwunden und ihre Familien sind wie tot. Unser Leben ist zum Stillstand gekommen, sagt eine Mutter. Selbst eine Todesnachricht wäre eine Erlösung. Regisseur Kvedaravicius fängt die Verzweiflung der Menschen auch auf einer spirituellen Ebene ein. Die Mystik der Sufis erzählt vom Barzakh, vom Zwischenreich zwischen Tod und Leben. Wie ein verschwommenes Spiegelbild sei der Blick in diese Welt, so die Legende, und hinterher zweifle man an der eigenen Existenz. Mit betörenden und verstörenden Naturbildern erzählt Mantas Kvedaravicius vom Barzakh und verbindet politische Anklage mit Meditation.
Für wen beten wir? Jemanden, der uns verlassen hat? Er ist weg, aber es ist, als ob er immer noch da ist.
So tröstet ein Priester die verzweifelte junge Frau, die in seine Kirche zum Beten gekommen ist. Auch der spanische Film Amador erzählt vom Tod, oder genauer von einem Toten, der noch viel gegenwärtiger ist als gedacht. In diesem Film ist das absolut wörtlich zu verstehen. Amador heißt der alte Mann, um den sich die junge Migrantin Marcella kümmern soll. Amador und Marcella fangen kaum an, sich vorsichtig anzufreunden, da ist der alte Mann tot und lässt Marcella in einem Dilemma zurück. Geld für ihre Schwarzarbeit bekommt sie nur monatsweise. Amador ist aber vor Monatsende gestorben. Also verheimlicht Marcella den unpassenden Tod.
Sie ist streng katholisch, deswegen fühlt sie sich schuldig für das, was sie tut, nämlich den Tod in den Dienst des Lebens zu stellen. Für mich erzählt dieser Film über das Leben und er zeigt, dass manchmal nicht mal der Tod stark genug ist, um das Leben aufzuhalten.
Regisseur Fernando León de Aranoa erzählt von einem Toten, der nicht gehen darf, aus ganz handfesten finanziellen Gründen, aber mit der Aussicht auf neues Leben. Denn für die junge Marcella und ihr ungeborenes Kind stellt die Begegnung mit Amador entscheidende Weichen für das weitere Leben.
Auch nach seinem Tod ist er ein wichtiger Mitspieler. Marcella arbeitet ja genauso weiter wie zu seinen Lebzeiten. Alles, was er ihr zu Anfang gesagt hat, bleibt in ihren Gedanken lebendig und so wird er ihr Ratgeber. Er sagt ihr, was sie tun soll, den ganzen Film lang. Deswegen ist Amador auch so wichtig und so gegenwärtig während des ganzen Films.
Das Grab von meinem Urgroßvater. Ja, niemand hat darüber gesprochen. Irgendwie nehme ich eben an, dass sehr viele angenommen haben, das ist zerstört, das gibt es gar nicht mehr. Das war für uns irgendwie so, das war so klar.
Der Dokumentarfilm Im Himmel unter der Erde. Er erzählt von den Toten des jüdischen Friedhofs Berlin-Weißensee und ihren Hinterbliebenen.
Und dann habe ich mir dann überlegt, jetzt bin ich eigentlich die Erste, also eigentlich gute 60 Jahre, war niemand mehr dort.
Regisseurin Britta Wauer erzählt von zerstörten und im Tod wiedervereinten Familien. Sie erzählt vom jüdischen Jungen, für den der Friedhof in der Nazizeit der einzige Ort war, an dem er sich frei bewegen konnte. Und von der jungen Familie, die heute auf dem Friedhof wohnt. Sie zeigt den Friedhof als Ort des Todes und des Lebens. Ganz im Sinne des jüdischen Glaubens, wie Rabbiner William Wolf im Film betont.
Die jüdische Lehre ist ganz klar darüber, auch die christliche. Nämlich, dass die Seele in irgendeiner anderen Dimension weiter lebt, weiter steht. Nicht wahr? Aber was dann geschieht, wie man belohnt wird oder bestraft wird, darüber hat Judentum nicht viel zu sagen. Es ist dann sehr vage gelassen, was in der nächsten Welt mit uns geschieht. Denn wir leben eben in dieser Welt.
Na klar, wir leben in dieser Welt, einer Welt, die sich ständig verändert. Mit Blick auf den Tod gibt es etwa kulturelle Veränderungen bei den Bestattungsformen. Eine dieser Formen, die anscheinend immer beliebter werden, ist die anonyme Bestattung. Detaillierte Zahlen gibt es zwar nicht, allerdings sollen von den jährlich rund 840.000 Bestattungen in Deutschland etwa 100.000 anonym erfolgen. Tendenz steigend. Warum suchen immer mehr Menschen ihre letzte Ruhe in der Anonymität? İrem Özgöçeller hat dieser Entwicklung nachgespürt.
Eine grüne Wiesenfläche mit einzelnen Bäumen gehüllt in Stille. Hier haben die Menschen ihre letzte Ruhe gefunden. Wie viele hier liegen, weiß niemand der Besucher. Weder sind die genauen Grabstellen markiert, noch werden die Verstorbenen auf dem zentral stehenden Denkmal namentlich genannt. Dieses Gemeinschaftsdenkmal ist für die Hinterbliebenen der einzige greifbare Ort des Trauerns, umgeben von Kerzen und Bildern der Verstorbenen. Wie eine Oase des Friedens gibt es sie mitten auf der weiten Wiese. Die Wiese bleibt unberührt, denn laut Friedhofsordnung gibt es nur festgelegte Stellen zum Trauern. Doch zwischen den Bäumen brennen auf der Rasenfläche zwei rote Kerzen. Eine Frau steht davor. Jeden Sonntag kommt sie her, um zu gedenken.
Wir wissen, wo mein Mann liegt.
Woher sie das weiß?
Daher, weil wir auch vorher, ehe dass er beigesetzt worden ist, immer hier waren. Und als wir Bescheid kriegten, er ist dann und dann beigesetzt, also ist die Urne beigesetzt, haben wir dann gesehen, welches Feld auf ist. Und dann war uns klar, da muss er ja dabei sein. Also es sind ja immer große Felder und dass er so dabei ist. Und dann haben wir so die Mitte davon genommen, wo wir dann die Kerze hingestellt haben und wo unsere Rose hinkommt.
Die meisten Angehörigen haben nicht das Glück zu wissen, wo der Verstorbene liegt. Denn die Friedhofssatzung schließt die Anwesenheit von Angehörigen bei der Beisetzung der Urnen auf der anonymen Grabfläche aus. Der Rasen bleibt für sie ein unbestimmter Ort des Trauerns. Dennoch entscheiden sich immer mehr Menschen in Deutschland für eine Anonymbestattung. Viele von ihnen wollen weg von den Traditionen. Manuela Pillatz ist seit 26 Jahren Bestatterin in Köln.
Ausschlaggebender Grund ist, keine Mühe zu hinterlassen in Form von Grabpflege oder dass sich jemand sorgen muss, wie das Grab zu finanzieren ist. Also das ist eigentlich der Hauptbeweggrund. Ganz, ganz selten ist es wirklich, dass jemand sagt, nein, ich will einfach keinen Ort hinterlassen. Aber dennoch stelle ich immer wieder fest, dass es vielen Menschen, auch jüngeren Menschen, wichtig ist, dass sie einen Ort haben, wo sie hingehen können.
Bei der Entscheidung zur Anonymbestattung realisieren die Angehörigen oft nach dem ersten Trauerschock, dass der persönliche Trauerort fehlt. Ein Zurück gibt es dann nicht mehr. Kein Grabmal als Gedenkstätte der Lebenden und kein Platz der Erinnerung an den Verstorbenen. Bestatter und Trauerbegleiter wie Fritz Roth aus Bergisch Gladbach klagen über diese Entsorgungsmentalität.
Und was ich sehr, sehr bedenklich finde und auch wirklich vorwarne, ist heute tot, morgen Krematorium und am dritten Tag sitze ich vor so einem Töpfchen und soll glauben, da ist meine Mutter drin, meine Frau drin, mein Kind drin. Das halte ich für absolut bedenklich. Das ist eine Tendenz einer wegwerforientierten Gesellschaft, einer Entsorgungsgesellschaft. Ich brauche Zeit zu begreifen, dass der Mensch, den ich so oft im Leben begriffen habe, im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt tot ist. Und ich kämpfe dafür, dass jedes menschliche Leben einen Erinnerungsplatz hat.
Ein weiterer Grund, nach neuen Orten und Formen der Bestattung zu suchen, hat für Fritz Roth erklärbare Gründe.
Schauen Sie mal, wenn Sie auf einen deutschen Friedhof gehen. Da steht am Eingangsbereich ein großes Schild, was alles verboten ist. Man wird nicht eingeladen, man wird reguliert, ermahnt, diszipliniert bei einem Thema, wo ich eigentlich gar nicht hin will. Was wir auf unseren deutschen genormten Friedhöfen finden, sind Steinwüste der Unfähigkeit zu trauern. Da ist keine Individualität mehr hinter.
Mittlerweile haben sich jedoch neue Formen der Individualität entwickelt, um beides zu haben. Einen würdigen Ort für die Trauer der Angehörigen und eine pflegearme Grabstätte mit einer namentlichen Bezeichnung. So gibt es auf den Rasenfeldern die halbanonyme Beisetzung. Der Name ist auf einer daneben stehenden Gedenktafel verewigt. Eine namenlose Bestattung ist eben für viele Menschen undenkbar.
Unausweichliche Realität ist eine anonyme Bestattung in aller Regel für Verstorbene, die keine Angehörigen oder Freunde mehr haben. Die landen in Deutschland als Sozialfall beim Ordnungsamt. Ihre Leichen werden möglichst kostengünstig entsorgt, damit auch die am Lebensende einsamen Menschen nach ihrem Tod nicht sang- und klanglos verscharrt werden, hat sich vor 2 Jahren in Göttingen die Tobias-Bruderschaft gegründet. Die 30 Mitglieder greifen eine Tradition aus dem Mittelalter auf, um solche Verstorbenen würdevoll zu bestatten, die keine Angehörigen mehr hatten. Noch einmal Michael Hollenbach und jetzt über diesen ungewöhnlichen Männerbund.
Der städtische Friedhof am Junkerberg in Göttingen. Nach der Trauerandacht schreiten 12 Männer schweigend hinter einem Wagen her, auf dem 5 Urnen liegen. Urnen von Menschen, um die sich nach deren Tod niemand gekümmert hat. Am Grab spricht Pastor Rudolf Grote ein kurzes Gebet.
Ewiger Gott, du siehst nicht nur, was vor Augen ist. Du siehst das Herz an. Wir kennen alle diese Verstorbenen kaum. Aber du kennst sie.
Dann, während der Pfarrer die Namen der Toten verliest, werden die schmucklosen schwarzen Metallurnen in ein gemeinsames Grab hinabgelassen. Die 12 Männer, Tobias-Brüder nennen sie sich, gehen zum Grab und werfen Erde und Blütenblätter auf die Urnen. Sie nehmen Abschied von Menschen, die keine Angehörigen mehr hatten. Menschen, die allein und einsam gestorben sind, die ohne die Tobias-Brüder sang- und klanglos anonym verscharrt worden wären.
Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu allen Zeiten.
Auf einer Stele neben dem Grab, gestiftet von der Bruderschaft, werden später die Namen der Verstorbenen in eine Metallplatte eingeritzt. Harald Storz, Pastor einer Göttinger Innenstadtgemeinde, gehört zu den Gründern der Bruderschaft.
Die Tobias-Bruderschaft ist ein Versuch zu reagieren auf die Situation, dass es in der Stadt Göttingen pro Jahr ungefähr 50 bis 70 Beerdigungen gibt, Leichenentsorgungen von Menschen, für die niemand zuständig ist. Und deswegen muss im Rahmen des Seuchenbekämpfungsgesetzes das Ordnungsamt an dieser Stelle einschreiten.
Die Kommune kümmert sich um die sogenannten herrenlosen Leichen, weil es in Deutschland eine Beisetzungspflicht gibt. Seit die Krankenkassen das Sterbegeld vor 6 Jahren abgeschafft haben, ist die Zahl dieser armen Bestattungen in allen Kommunen rapide angestiegen. Die Leichen werden eingeäschert, möglichst kostengünstig. Die Asche kommt dann in eine einfache Metallurne.
Wenn genug Urnen beisammen sind, dann wird eine Rinne mit dem Bagger gegraben und das war's.
Außer dem Friedhofsgärtner war keiner am Grab, wenn die Metallurnen vergraben wurden, beschreibt der Pastor die frühere Situation in Göttingen bei diesen Bestattungen. Da seien Leichen einfach entsorgt worden. Bundesweit sind es mehr als 10.000 Menschen jährlich, für die am Ende ihres Lebens nur eine Armenbestattung übrig bleibt. Tendenz steigend.
Menschen werden immer älter. Das bringt es mit sich, dass immer mehr Menschen im Alter auch vereinsamen. Und dann entsteht so eine Situation, dass ein Mensch genauso einsam, wie er in seinem letzten Lebensabschnitt gelebt hat, genauso einsam auch stirbt und auch genauso einsam beigesetzt werden muss, weil keiner mehr da ist.
Die Tobias-Bruderschaft organisiert nun in Göttingen alle 3 Monate einen Trauergottesdienst, zu dem sie per Zeitungsanzeige einlädt. Neben den Männern der Bruderschaft kommen auch einige der früheren Nachbarn und Bekannten, die die Gelegenheit nutzen, Abschied zu nehmen. In jedem Gottesdienst sprechen die Brüder zum Schluss den Tobias-Segen, einen Reisesegen aus dem 12. Jahrhundert. Danach singen die Brüder ein Lied, auf das Harald Storz in der Gründungsphase der Bruderschaft stieß. Herr, gedenke doch der Namen. Ein Text von Matthäus Verdarsdonk aus den 1960er Jahren, wie geschrieben für den Anlass der Trauerfeier.
Herr, gedenke doch der Namen derer, die gestorben sind, und vergiss nicht, wie sie kamen, Schritt für Schritt im Gegenwind, übers Feld der langen Leiden, durchs Gehölz der Einsamkeit, sehnlich immer hoffend, ihnen sei ein Vaterhaus bereit.
Die Tobias-Bruderschaft ist eine Initiative, die Wolf-Dietrich Köhler vom Sozialwissenschaftlichen Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland sehr begrüßt. Er hat am Beispiel der Stadt Hildesheim die Armenbestattungen untersucht. Eine seiner Beobachtungen, der Trend zur anonymen Bestattung, kann durchbrochen werden.
Es gibt in der untersuchten Kommune zum Beispiel einen kirchlichen Friedhof, der lässt nur noch Urnenbeisetzung mit einer Platte auf dem Rasen zu. Ob die Platte einen Namen trägt oder nicht, das darf dann entschieden werden. Frei kostet aber nicht mehr oder weniger. Und die Erfahrung ist, dass seit es diese Regelung gibt, kaum jemand mehr ohne Namen bestattet werden will. Das heißt, die wollten alle gar nicht anonym. Sie wollten kostengünstig und pflegeleicht bestattet werden. Und die Tendenz in der untersuchten Kommune ist, dass im kirchlichen Bereich ganz klar Friedhofsordnungen zurzeit aktuell geändert werden in der Richtung, dass anonyme Bestattungen nicht mehr sein sollen.
Erhellende Einsichten. Gar nicht anonym geht es jetzt weiter im DW-Programm. Eine gute Zeit wünscht Klaus Krämer.